Das Lied, was wir gesungen haben, gemeinsam gesungen haben, vom Frieden Gottes, ich glaube, das singen wir alle sehr gern immer, weil wir uns daran erinnern mit diesem Lied, was uns Gott geschenkt hat und schenken will und was für unser Herz und unser Leben das Wichtigste und Nötigste ist. Dass durch den Frieden Gottes wir innerlich zur Ruhe und zur Stille kommen. Und ganz genauso hat der Chor das ja jetzt auch gesungen, vom Thema her jedenfalls gleich, den Zuspruch Gottes an sein Kind. Und wenn du wiedergeboren bist, dann bist du Gottes Kind, sonst natürlich nicht, mit allen negativen Folgen. Dann hast du die Zusage Gottes, dass er immer bei dir ist. Und diese beiden Lieder passen nun vorzüglich zu dem Gedanken, die ich euch gerne einmal vorstellen wollte. Ich wollte etwas sagen zu dem Thema, eigenartiges Thema, der Sorge um die eigene Seele. Ich kann auch sagen, Seelsorge um die eigene Seele oder an der eigenen Seele. Wenn wir von Seelsorge sprechen, liebe Brüder und Schwestern und Freunde, dann denken wir ja meist daran, dass wir irgendwie uns sorgen sollten oder müssten um die Seele eines anderen, dass das für uns eine Aufgabe wäre. Und wenn wir dann in die Bewältigung dieser Aufgabe gerufen werden, dann wissen wir ganz genau, dass wir selbst überhaupt nichts tun können, um die Seele des anderen zufriedenzustellen, innerlich zur Ruhe zu bringen, in den Frieden Gottes hineinzustellen. Das muss Gott tun. Deswegen heißt, und ich will die Schlussantwort vorwegnehmen, Seelsorge an der eigenen Seele, meine Seele in die Behandlung Gottes zu geben. Wie das geht, wollen wir nachher sehen. Ich will mal eins vorweg sagen, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn wir das alle mehr täten, es in den Kreisen der Gotteskinder, auch in unseren vielleicht sicher oder sicher sogar auch in euren Kreisen, weniger seelisch Kranke gäbe. Alles das, was wir hören und sehen, alles das, was uns begegnet, täglich begegnet, das beeinflusst natürlich unser Herz, unsere Seele. Das hinterlässt Eindrücke bei oder in unserer Seele, Spuren. Und das ist auch ein offenes Geheimnis, dass wir in einer Zeit leben, in der eine Reizüberflutung durch Informationen, die wir von außen in uns aufnehmen, erfolgt. Ich habe jetzt kürzlich eine Zahl gehört und die von euch mit in Bastal auf der Tagung für junge Brüder Pfingsten waren, haben sie ja mitgehört. Da war der Bruder Professor Dr. Werner Gitt, der uns als Informatiker da einige Aussagen gegeben hat. Diese Zahl, die ist bei mir haften geblieben. Ich habe sonst gar kein Gedächtnis für Zahlen, aber diese Zahl, die habe ich behalten. Unser Auge, also das Sehvermögen, nimmt, wenn ich jetzt in euch, eure Menge hineinschaue oder irgendetwas anders anschaue, pro Sekunde 20 Millionen Informationen auf. 20 Millionen Informationen pro Sekunde. Von der Farbe, von der Bewegung und was weiß ich alles hergeprägt. Nun kann man sich vorstellen, wenn man 12 Stunden am Tag die Augen auf hat, und meist hat man sie ja länger auf, was da an Informationen auf uns einströmt und was wir innerlich aufnehmen, bewältigen müssen, Spuren und Eindrücke in uns hinterlässt. Und nun wäre es eigentlich das Normale, dass Christen von dem, was ihre eigentliche Heimat ist, in besonderer Weise beeinflusst würden, dass das in ihren Herzen, oder sprechen wir Seelsorge, in ihren Seelen, diese Einflüsse, Eindrücke, Spuren hinterlässt. Da ist nur die Frage, warum ist das nicht so? Denn das stelle ich doch bei mir fest und das stellt ihr sicher auch bei euch fest, dass wir uns mit Macht oft erst einmal darauf besinnen müssen, dass der Friede Gottes über uns dahin wallen kann, fließen kann, wenn wir uns diesem Strom öffnen. Also das Öffnen ist nicht da. Oder dass wir uns mit Macht zur Ruhe bringen müssen, damit wir erst einmal wieder offen werden für die Tatsache, die der Chor besungen hat, dass eine Zusage Gottes besteht, dass er immer bei uns ist. Wir sprechen oft über Seele und Seelsorge. Ich will euch einmal Fragen stellen. Und zwar im Laufe dieser Stunde eine ganze Reihe. Achtet ihr auf eure Seele? Wisst ihr überhaupt etwas davon, dass die Seele Not empfinden kann? Dass sie überhaupt etwas empfinden kann? Ich bin innerlich zutiefst davon überzeugt und habe das erfahren, dass ich meine Seele über große Teile meines Lebens hindurch einfach zugeschüttet habe mit allem Möglichen, mit Arbeit und all ihren Ergebnissen, negative und positive Ergebnisse, mit Süchten aller möglichen Art, Karriere und, mit dummem Geschwätz zugeschüttet habe, mit Informationen, die aus dem Leben stammen und durchaus nicht göttlichen Ursprungs waren. Lass uns bitte einmal fragen, was die Bibel unter Seele versteht. Sie versteht Verschiedenes darunter. Sie versteht darunter zum Beispiel die das Leben bestimmende Kraft, ganz grundsätzlich. Oder sie versteht unter Seele etwas Lebendiges. Etwas, was lebendig wird dadurch, dass der Odem oder der Hauch Gottes in es eingeblasen wurde. Sie versteht unter Seele wieder an anderer Stelle den Menschen in seiner ganzen Einheit. Und sie versteht an anderer Stelle wieder den Menschen, die Seele, als einen Wohnort, den Sitz aller Gefühle, des Denkens, des Wollens, aller Empfindungen. Wir können sie fast mit dem Begriff Herz gleichsetzen. Seele ist also ein Teil der Dreieinheit des Menschen. Der Mensch besteht, so sagt die Bibel uns in 1. Thessalonicher 5, aus Leib, Seele und Geist. Wenn einer der Angehörigen, unserer Angehörigen stirbt, wie eure liebe Schwester, von der Wilfried eben berichtet hat, dann wird ihr Leib ins Grab gelegt. Aber ihre Seele und ihr Geist als die beiden unsterblichen Komponenten der Dreieinheit des Menschen, die sind im Augenblick des leiblichen Todes ja zu Gott gefahren oder gegangen oder wie ich das ausdrücken soll. Und doch ist dieser ins Grab gelegte Leib, der sterblich war, gestorben ist, verweslich ist, das Samenkorn, 1. Korinther 15, für den Auferstehungsleib. Wenn wir sterben, geht die Seele als etwas Unsterbliches zu Gott zurück. Sie ist der Träger der Persönlichkeitsmerkmale des Menschen. Und deswegen ist es nötig, dass sie im Himmel ist und in der Auferstehung sich mit dem Leib und dem Geist wieder verbindet, damit wir überhaupt berechtigt vor dem Richterstuhl des Christus als die Persönlichkeit stehen können, die wir hier auf der Erde waren. Sonst kann er uns ja nicht belohnen oder Lohn vorenthalten dort. Und bei den Ungläubigen, sonst könnte er sie nicht recht richten. Der Geist ist das im Menschen, was weiß, Persönlichkeitsbewusstsein hat. 1. Korinther 2,11 heißt es, dass der Geist Gottes nur weiß, was in Gott ist. Genauso weiß auch der Geist des Menschen, was im Menschen ist. Er ist das, was Gott in den Menschen hineingelegt hat und was korrespondiert mit ihm, Kontakt aufnimmt mit ihm. Und jetzt möchte ich zwei Stellen vorlesen aus der Bibel, weil wir uns mit der Seele ab sofort beschäftigen wollen, nicht mit dem sterblichen Leib oder dem unsterblichen Geist, wo ein Mensch mit seiner Seele spricht. Die erste Stelle lesen wir aus dem Neuen Testament, Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Das ist eine ganz eigenartige Stelle, aber bitte versteht sie richtig. Vers 13. Einer aus der Volksmenge aber sprach zum Herrn Jesus: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Ist ja auch so eine große Not, nicht, unter vielen Gläubigen, dass über dem bisschen oder dem vielen, was man hat, dann hinterher Streitigkeiten entstehen, die bis hin zur Teilung von Versammlungen führen. Und das ist geradezu unglaublich, weil wir wissen, dass das alles, was hier ist, doch nur für höchstens 70, 80 Jahre mal unser Eigentum ist und hinterher alles sich in Flammen auflöst. Wieso hängen wir, wenn wir sagen, es sei unsere Heimat im Himmel, so an dem bisschen Geld oder Vermögen, was wir haben? Der hatte hier die gleiche Not. Jesus aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich denn zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sprach aber zu ihnen: Sehet zu und hütet euch vor aller Habsucht, denn nicht weil jemand Überfluss hat, besteht sein Leben von seiner Habe. Und nun erklärte Herr Jesus das. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines gewissen reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun, meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Gewächs und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, jetzt fängt das Zwiegespräch an: Seele, du hast viele Güter da liegen, auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gottes Antwort jetzt: Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Also ist, der für sich Schätze sammelt und ist nicht reich in Bezug auf Gott. Psalm 42, die andere Stelle. Ist wieder ein Mann, der ein Zwiegespräch mit seiner Seele führt. Ich lese den Psalm nur auszugsweise. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mir zur Speise geworden, Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt: Wo ist dein Gott? Daran will ich gedenken und in mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog in der Schar mit ihnen, wallte zum Hause Gottes, mit der Stimme des Jubels und des Lobes eine feiernde Menge. Was beugst du dich nieder, meine Seele, und bist unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichtes. Und den letzten Vers: Was beugst du dich nieder, meine Seele? Und was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, der das Heil meines Angesichtes und mein Gott ist. Da haben wir nun zwei Bibelstellen, die uns ein solches Zwiegespräch eines Menschen mit seiner Seele berichten. Meist spricht man von solchen Menschen, die Zwiegespräche vielleicht lauter Art mit sich führen als von Menschen, die entweder sehr einsam sind oder krank. Ich glaube, an der Stelle wird deutlich, wie nützlich und nötig oft ein solches Zwiegespräch ist. Wir sprechen viel zu oft mit anderen Menschen. Wir sprechen sicher zu oft über uns selbst. Aber wo bei uns ein absolutes Defizit ist, wo wir viel zu wenig tun, das ist im Zwiegespräch mit unserer Seele. Und deswegen wissen wir oft überhaupt nicht, wie es ihr geht. Und sie meldet sich und sagt uns oder will uns sagen, wie es ihr geht. Und dann nehmen wir es nicht zur Kenntnis. Die zwei Geschichten. Die erste Geschichte ist die Geschichte von dem sogenannten reichen Kornbauern oder dem törichten reichen Kornbauern. Der hat also eine reiche Ernte auf dem Halm stehen, wie wir sagen. Und jetzt fängt er an zu planen. Wenn das alles Frucht wird, wie soll ich die unterbringen? Meine Scheunen reichen nicht. Jetzt fängt er hart an zu kalkulieren. Und wir würden sagen, er beginnt zu investieren. Er reißt alles ab, was er hat, baut neu, bringt die ganze Ernte unter. Der Platzmangel ist beseitigt. Er hat gut, wirtschaftlich klug gehandelt. Er war reich, bestätigt die Bibel. Nur eins hat er übersehen dabei, er war nur einseitig reich. Er hatte zwar mit seiner Seele gesprochen und ihr gesagt, wenn du das alles jetzt hast, Seele, dann kannst du dich daran ergötzen. Du hast alles, nur genieß es mal. Ein Tor, sagt Gott. Die Seele sucht was anderes. Der Mann dient dem Herrn Jesus als ein Bild des Habsüchtigen. Eine interessante Sache. Überlegt doch bitte einmal zurück in die Praxis der Gemeinden in den vergangenen Jahren. Wir haben manches Mal, und das war eine Katastrophe, und wir haben es dem Herrn geklagt und haben uns hoffentlich, sonst war es nicht richtig, in Buße mit unter Katastrophen gestellt, die zu einem Ausschluss oder einer Bezeichnung, also zur Gemeindezucht, führen mussten. Fast immer geschah es aus dem Anlass irgendeines sittlichen Fehlverhaltens, Halsstarrigkeit oder sowas. Könnt ihr euch daran erinnern, mal jemand aus Habsucht ausgeschlossen zu haben? Wisst ihr, dass die Bibel ihn mit Hurerei und Götzendienst die Habsucht auf eine Stelle setzt? Wisst ihr, dass die Bibel in Epheser 5 zum Beispiel deutlich sagt, dass Hurer und Habsüchtige das Reich Gottes nicht ererben werden? Und dass in 1. Korinther 6 das Gleiche gesagt wird? Ist das nicht erschütternd? Warum geschah das nicht? Haben wir überhaupt keine Habsüchtigen mehr? Oh, ich bin davon überzeugt, dass sie da sind. Ich glaube nur, dass wir auf dem Gebiet nicht wagen, den ersten Stein zu werfen. Habsucht fängt nicht mit der ersten Million erst an. Habsucht kann bei 100 Mark anfangen. Habsucht ist nämlich die Sucht, etwas zu haben. Viel oder wenig, spielt dabei keine Rolle. Und das zu genießen und in dem Genuss dessen, was ich habe, meine Erfüllung zu finden. Und das ist Götzendienst. Und das schlägt Gott ins Gesicht. Und deshalb ist der Mann ein Narr, sagt die Bibel. An seine Seele hat er dabei überhaupt nicht gedacht. Er hat nur an die vordergründigen Bedürfnisse des Menschen gedacht. Und das ist eine schlimme Sache. Das zweite Beispiel. Im zweiten Beispiel begegnet uns ein ganz anders gearteter Mann. Ich würde sagen einmal, wir könnten ihn als ein Bild eines Gläubigen ansehen, der die Gemeinschaft mit Geschwistern genossen hat, ist ja mit Gewallfahrt zum Hause des Herrn. Und dann kommt er in Leid hinein, in tiefe Not, er spricht von Tränen, die er geweint hat und Not, die er zu leiden hat. Er kommt sogar zu der Vorstellung, Gott habe ihn vergessen. Und dann erinnert er sich der alten Zeiten und dann geht er zu seiner Seele klugerweise, nein, sagen wir weiser Art, und spricht ihr zu: Meine Seele, was bist du unruhig in mir, nicht zufrieden, kannst nicht mal still sitzen, kannst nicht in Gott ruhig sein, kannst nicht einmal dich eine Stunde mit mir beschäftigen, mit Gott beschäftigen. Was bist du unruhig und beugst dich nieder, wir könnten sagen depressiv in mir? Harre doch auf Gott. Der ist dein Gott und das Heil deines Angesichtes. Seht, hier haben wir etwas total anderes als in der ersten Geschichte. Aber ich bin sicher, dass wir oft ein Bild vom ersten wie vom zweiten geben. Klug ist es, wenn wir so wie der zweite Mann, der Korah oder einer der Söhne Korah, die das gedichtet haben, hier handeln. Nun, bewiesen ist damit jetzt eigentlich nur, dass die Seele etwas empfindet und dass die Seele etwas braucht. Was braucht sie denn? Drei Punkte will ich aufzählen, damit das zunächst einmal grundlegend klar ist. Die Seele jedes Menschen braucht zuerst einmal eine grundlegende Erlösung. Eine grundlegende Änderung ihres Verhältnisses zu dem heiligen Gott. Wir könnten auch sagen, sie muss aus der Feindschaft gegen Gott oder aus dem Unfrieden mit Gott in diesen Frieden Gottes hineinkommen, damit sie überhaupt zur Ruhe kommen kann. Das wäre die Wiedergeburt oder die Bekehrung, zwei Seiten einer Medaille. Und dann kommt das Nachfolgeleben. Und dann hat sie täglich Folgendes nötig, nämlich die Reinigung durch den Gehorsam gegen das Wort. 1. Petrus 1, 22 sagt das unumstößlich und ohne, dass man darüber debattieren könnte. Die Bibel nennt das an anderer Stelle Selbstbeurteilung oder Selbstgericht. Und der Paulus sagt, wenn wir uns so behandeln würden, selbst beurteilen würden, dann würden wir nicht beurteilt werden. Tust du das? Stellst du dich in der Bibellese bewusst ins Licht des Wortes Gottes? Und wenn es bei dir, wenn es bei mir solche dunklen Punkte aufzeigt, gehorchst du dann in Buße und in Konsequenz? Das ist also das, was in der Heiligung geschieht. Und diese Art von Heiligung, die unterliegt deiner und meiner Verantwortung. Das müssen wir tun. Und nun kommt etwas Drittes, was Gott tut. Ich lese mal aus dem Psalm gerade vorher, 41, den vierten Vers. Ich sprach, sagt David, Herr, sei mir gnädig, heile meine Seele, denn ich habe dich gegen dich gesündigt. Was muss man denn heilen, was verwundet ist? Hier steht also ganz unmissverständlich, dass die Sünde Wunden schlägt. In der Seele. Ich habe oft gedacht, wie muss denn meine Seele eigentlich eine vernarbte Angelegenheit sein? so viel Wunden, wie ich der schon zugefügt habe. Und die kann nur Gott heilen. Und deshalb ist diese Art der Heiligung Gottes Sache. Und er tut's, wenn wir sie ihm bringen, so wie der David das hier getan hat. Ich sprach vorhin davon, dass ich einige Fragen stellen wollte, und die hören jetzt nicht auf. Und da möchte ich anfangen mit. Die Seele empfindet ganz grundsätzlich beim unerlösten Menschen und beim erlösten Menschen, also beim Gotteskind, es am allerschmerzlichsten, wenn sie nicht mit Gott in Verbindung ist oder das Verhältnis zu Gott gestört ist. Mangel leidet an Gott. Wie fängt der Psalm an? Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, nach dem lebendigen Gott. Die hat also Durst. Psalm 84 heißt es ganz ähnlich. Nur ist da nicht vom Durst, sondern vom Hunger die Rede. Meine Seele schmachtet nach den Vorhöfen des Herrn. Jetzt kommt die Frage. Wir haben oft Durst, leiblichen Durst, wissen wir, was wir zu tun haben. Wir haben oft das Gefühl, und man kann es mit dem Durst gleichsetzen, jetzt bin ich die Arbeit satt, jetzt will ich mal Ruhe und Erholung haben. Hast du auch Durst nach Gott? Empfindest du es als schmerzlich, als Hunger und Durst, wenn die Seele nicht genug hat von Gott? Nun, die Abhilfe ist natürlich ganz einfach, aber doch so schwer. Sie braucht nicht nur unseren Willensentschluss, sie muss unsere konsequente Nachfolgehaltung dann ausweisen. Die Abhilfe gegen Durst und Hunger ist die Beschäftigung mit ihm, der uns als Bild Gottes begegnet, dem Herrn Jesus. In seinem Wort, lies im Wort und sprich mit ihm im Gebet. Eines Zweites empfindet die Seele als ungeheure Not und als Mangel. Ich lese dazu verschiedene Verse aus der Bibel, aus dem Psalm 119. Der spricht ja über den Wert des Wortes Gottes. Vers 20. Zermalmt ist meine Seele vor Verlangen nach deinen Rechten zu aller Zeit. Was ist los? Die Seele ist zermalmt. Was ist zermalmt? Zermalmt ist, was weiß ich, ein Stein, über den ein LKW gefahren ist. Dann sieht man hinterher nur noch Bröckel da liegen. Das ist zermalmt. Sieht deine Seele so aus? Wodurch kam das hier bei dem Psalmdichter? Wodurch kommt das bei uns? Dass wir den Mangel empfinden, dass die Rechte, wir könnten sagen, die Ordnungen Gottes, die er in seinem Wort gegeben hat, in unserem Leben keine Gültigkeit mehr besitzen. Wir sie nicht mehr annehmen als für uns verbindlich. Da lesen wir Gottes Aussage oder des Herrn Jesus Aussage zu irgendeiner Sache, die in unserem Leben mangelhaft ist, Not leidet. Und wisst ihr, ich habe das tausendfach inzwischen erlebt, dass Fragen zum Beispiel von Geschwistern auf uns zukamen, auf mich zukamen. Was ist in der Sache? Sag uns das doch mal. Sag ich, die Bibel, was ich dazu meine, ist uninteressant, aber die Bibel sagt dazu so und so und so. Sag die, ja, das ist gut. Ich aber meine, und dann kommt die Meinung dahinter, die steht gegen diese Aussage Gottes oder weicht ab. Und selbst wenn sie nur einen Bruchteil eines Metermaßes davon abweicht, weicht sie ab, geht sie nicht auf Gott zu, sondern neben Gott her. Wir haben die Ordnungen Gottes oder die Rechte, die Gott in unser Leben als ordnungsbestimmend, als heilsbestimmend gesetzt hat, allmählich immer mehr an die Seite gedrückt und stattdessen unseren Willen bestimmend in die Mitte gesetzt. Und das ist unser Elend. Deswegen haben wir oft wenig Wachstum in den Gemeinden. Deswegen ist unser Zeugnis oft trübe und wenig überzeugend. Deswegen haben wir oft so große Not in unserer Seele und können den Frieden Gottes nicht genießen. Deswegen merkt man uns so wenig, wie der Nietzsche gesagt hat, davon ab oder an, dass wir Erlöste sind. Und in unserem Staat und in unserer Gesetzgebung sind wir ja auch fleißig dabei, die Normen Gottes, die in den Gesetzen vor Zeiten ihren Niederschlag fanden, alle abrupt an die Seite zu setzen. Wo kann man es deutlicher spüren, dass der antichristliche Geist sich hier Bahn schafft? Wende, auch wenn es unmodern geworden ist, die Rechte, die Gott in seinem Wort gibt, in deinem Leben an, und du wirst Gottes Frieden empfinden. Und deine Seele wird nicht zermalmt sein, sondern sie wird senkrecht widerstehen können. Psalm 35 heißt es, das ist der dritte Punkt, dass die Seele sich wie eine Weise fühlen kann, mit AI geschrieben, ohne Gemeinschaft mit Gott. Fühlt sich deine Seele wie eine Weise? Eine Weise ist ja ein Vater- und mutterloses Kind. Die haben keine Orientierung, die haben keinen Schutz, die haben keine Geborgenheit, solche Kinder. Empfindet so deine Seele? Und die Seele sucht Ruhe. Und da hinein spricht der Herr Jesus, kommet doch her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Wir wissen, dass Augustin gesagt hat, dass unser Herz unruhig in uns ist, bis dass es Ruhe findet in Gott. Da sagen wir, das ist alles mit der Erlösung passiert. Ja, aber die Verwirklichung hinterher, die lässt zu 90% zu wünschen übrig. Das ist das Entscheidende. Ich spreche nicht aus der Theorie, sondern ich spreche von mir selbst. Und ich fürchte, dass es bei euch auch manches Mal so ist. Und deshalb ist das Thema so nötig. Seele kann drunter liegen, wie wir sagen, unterm Ginsterstrauch sitzen, weil sie Leid empfindet. Leid, wenn es kurze Zeit zu tragen ist, kann oft durchgestanden werden. Dazu schenkt uns Gott Kraft und Ausharren. Aber die Länge der Zeit, die Länge trägt die Last, sagen wir im Sprichwort. Die Länge der Zeit, die macht mürbe. Der Elia, der sitzt unterm Ginsterstrauch und sagt, Herr, nimm doch meine Seele von mir. Ich bin nicht besser als meine Väter, bin ganz allein übrig geblieben. Verzweifelt, frustriert, resigniert. Und selbst der Herr Jesus als Mensch hat es so empfunden. Satt ist meine Seele vom Leiden. Und was soll ich sagen? Es gibt hier nur eins. Vater, in deine Hände befehle ich meine Seele und meinen Geist. Die Seele kann kraftlos sein. Und wenn du diese Kraftlosigkeit deinem Herrn sagst, dann behebt er sie. Mir selbst ist einmal eine alte Schwester mit diesem Bibelwort auch aus den Psalmen sehr zur Hilfe geworden, als ich körperlich und seelisch down war. Da hat sie gesagt, lies doch mal Psalm 138, Vers 3. Da heißt es, an dem Tage, da ich rief, antwortetest du, Vater, mir. Du hast mich ermutigt, in meiner Seele war Kraft. Nicht eine kraftlose Seele, das sind so Seelen, die schwanken so hin und her. Und das ist meist irgendwie nicht himmelhoch jauchzend, sondern sie meist zu Tode betrübt. Und da kann man sich nicht mehr freuen. Und dann sieht das so elend aus, das ganze Christendasein. Und das will der Herr nicht. Und deswegen sagt er so etwas. Du musst nur zu ihm rufen. Aber so rufen, dass du keine Hilfe mehr von dir vorher erwartest. Dann ist in deiner Seele diese Kraft. Dann brauchst du nicht zum Psychiater zu gehen. Es gibt einen Satz, der zeigt noch eine andere Not unserer Seele. Und der steht im Propheten Jeremia. Ich will mal diesen Vers lesen. Jeremia 13, Vers 17. Ist ein erschreckender Satz. Vielleicht ist euch das aber auch schon mal so gegangen. Da spricht Gott von sich. Er spricht in menschlichen Bildern, damit wir das verstehen. Wenn ihr aber nicht hört im Sinne von gehorchen, dann wird meine Seele im Verborgenen weinen wegen eures Hochmuts. Stellt euch das mal vor. Die Seele Gottes weint wegen des Hochmutes des Menschen. Jetzt übertragen wir das mal auf unsere Verhältnisse. Wegen des Hochmutes der anderen um uns herum, da weinen wir schon mal oft. Das macht uns doch keine Mühe. Aber es gibt durchaus Hochmut in meinem und deinem Leben. Und es gibt einen, der den Hochmut nicht ausstehen kann, und das ist Gott. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt der Gnade, sagt Gott. Aber das Schlimme ist, dass dein Hochmut selbst deine Seele, ob du es wahrhaben willst oder nicht, in Trauer versetzt. Das ist ein Rückkopplungseffekt, der ist grauenhaft. Hochmütige sind innerlich, seelisch, ganz unten. Und wir sollten uns hüten vor jeder Art und dem kleinsten Anflug von Hochmut. Vielleicht kommt uns das gar nicht so wie Hochmut vor. Aber der ist sehr, sehr auf dem Sprung in dich hineinzuziehen, einzuziehen und in mich auch. Eine letzte Sache möchte ich aufzählen. Ich habe das einmal gelesen in einem Dorf in Hessen. Da stand an einem Haus folgender Spruch. Ihr kennt ja diese Häuser, die da so Inschriften haben auf den Balken über der Haustür. Psalm 120, Vers 6. Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. 300 Jahre altes Haus. Ist in Korbach, könnt ihr euch mal ansehen. Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Ich kenne die Leute nicht, die da drin wohnen. Habe auch ganz sicher nicht den kennengelernt oder von dem gehört, der als erster drin wohnte, das Haus erbaute und die Inschrift einschneiden ließ. Ich habe mich nur innerlich, als ich darüber nachdachte, mal in dessen Situation versetzt. Was muss der für ein eigenartiges Verhältnis zu seinen Mitmenschen gehabt haben? Er hat offensichtlich den Frieden gesucht und die anderen haben ihm den nicht gegönnt. Jedenfalls, wenn irgendwann auch einer zu ihm zu Besuch kam, dann las der als erstes, doch offensichtlich auf sich bezogen, diese Aussage: Ich wohne bei euch und ihr hasst den Frieden. Und liebe Brüder und Schwestern, ich will den Mann nicht verurteilen und die Leute da in Korbach auch nicht, die um dieses Haus herum gewohnt haben. Unsere Seele, wenn wir Gottes Kinder sind und mit Gott in Frieden sind, unsere Seele leidet dann an dieser unfriedlichen Umwelt. Wir sind Gott dankbar für den äußeren Frieden, den er uns erhalten hat. Wir sind Gott dankbar für den inneren Frieden, den er uns erhalten hat. Aber alles, was um uns herum geschieht, spricht ja doch vom Unfrieden. Mit Gott und unter den Menschen. Ein Blick in die Tageszeitung überzeugt dich sofort von der Wahrheit dieser Aussage. Und jetzt ist die Frage, ob das in dir und in mir die Sehnsucht nach der eigentlichen Heimat im Himmel wachruft und ob das in Wirklichkeit deine Seele drückt. Nur dann wird nämlich auch die Erwartung seiner Wiederkunft in dir wach werden und wach bleiben. Wer sich hier wohlfühlt, wartet nicht auf den Herrn. Ganz klare Sache. Und einige Gedanken noch, was ich tun kann, außer dem, was ich schon sagte, damit ich wirklich Seelsorge an der eigenen Seele treibe. Einmal kennen wir diese Aussage aus dem Psalm 107, dass man sich mit Gott sättigen solle. Der Psalmdichter sagt es, an anderer Stelle ebenfalls, der Hiob sagt es. Sättigen an Gott. Nimmst du Gott, natürlich in seinem Wort, und in dem, was er über sich selbst darin aussagt, zu dir? Der Jesus hat das gewusst, als er sehr großen Hunger hatte, nach 40 Tagen Hungern. Da hat er gesagt, ich lebe vom Gotteswort, nicht vom Stein. Ich lebe davon, hat er später gesagt, dass ich den Willen Gottes tue. Satt werden kannst du nur, wenn du dich mit Gott beschäftigst. Deine Seele soll sich besinnen und das musst du ihr sagen. Das ist etwas ganz Geheimnisvolles. Wir müssen mit unserer Seele sprechen. Das musst du ihr sagen, immer wieder. Was der Petrus in seinem ersten Brief schreibt, ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seele. Du darfst deiner Seele sagen, liebe Seele, es gibt einen, der achtet auf dich. Außer mir. Er ist der Hirte und gibt dir, was du brauchst. Wenn wir ihr das noch nicht einmal sagen, was Gottes Wort uns anbietet, wie kann sie satt, still und zufrieden sein? Wir sollten uns immer wieder erinnern und damit Seelsorge treiben an unserer eigenen Seele. Denn niemand kann Seelsorge an anderen treiben, was wir gern tun, möchten oft, wenn nicht seine eigene Seele in Ordnung ist. Was im Psalm 23, 3 sagt, steht, er, der gute Hirte, erquickt meine Seele. Dieses Wort erquicken kennen wir aus dem Englischen. Er macht die Seele lebendig, flott, dass sie wieder geht, schnell geht, auf ihn zu. Wir sollten unserer Seele dieses Wort aus dem Jesaja 61 wieder in Erinnerung rufen. Hoch erfreue ich mich in dem Herrn. Und meine Seele soll frohlocken in dem Herrn. Was hat er mir denn getan? Er hat mich mit Kleidern des Heils bekleidet. Freust du dich noch darüber? Dann sag's doch deiner Seele, damit sie auch fröhlich wird. Psalm 16 steht es mit ganz anderen Worten. Ich habe den Herrn vor Augen, deshalb kann ich frohlocken. Wisst ihr, warum so viele traurig sind? Weil sie den Herrn nicht vor Augen haben. Man hat alle möglichen Sachen vor Augen, aber nicht Gott und nicht den Herrn Jesus. Was hast du vor Augen? Was steht vor dir? Was fesselt dich? Was beschäftigt dich? So wirst du auch aussehen. So wirst du dich auch benehmen. Psalm 34. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Liebe Brüder und Schwestern, da geht mir das ganze Herz auf, wenn ich diesen Vers höre. Wessen soll ich mich auch sonst rühmen? Ist denn da irgendetwas an einem Menschen, und sei er noch so hochgestellt und mit so großen Leistungen der Vergangenheit und Gegenwart behaftet, dessen er sich rühmen könnte? Nichts, überhaupt gar nichts, nicht das Kleinste. Wenn wir uns rühmen, dann nur unseres Herrn, und das macht ihm Ehre. Zum Abschluss, Psalm 25, Vers 1. Da heißt es, man soll seine Seele, ich sage es in unserem Thema, erheben zum Herrn. Das ist Seelsorge. Ich sagte vorhin ganz zu Anfang, Seelsorge heißt, und das sollte der Schlusssatz sein, und das will ich auch jetzt am Schluss nur noch wiederholen, dass man seine Seele in die Behandlung Gottes gibt. Nun fragen natürlich viele, wie macht man das denn? Gut, ich frage dich, wie hebst du einen Stein hoch? Du fassest ihn bei den Händen. Du weißt, je nachdem wie groß er ist, dass er schwer ist. Und nun nimmst du ihn, wenn du ihn jetzt Gott geben sollst, der ist oben, musst du ihn hochheben und musst ihn Gott geben. Und dann gibt es einen Augenblick, wenn er bei Gott ist, dann musst du ihn loslassen. Dann darfst du ihn nicht krampfhaft festhalten und gar wieder runterziehen. Und das, liebe Geschwister und liebe Freunde, ist Seelsorge an der eigenen Seele. Heb deine Seele im wahrsten Sinne des Wortes aus der Tiefe, in die wir immer wieder hineinrutschen durch den Druck des Lebens und auch den Mangel an Beschäftigung mit ihm, hoch zu ihm hin, zu dem Herrn Jesus, zu deinem Heiland und Herrn. Du tust deiner Seele, du tust dir selbst nichts Besseres an, als wenn du das tust. Das ist lebensnotwendig. Von daher kommt der Friede und all das Glück, was ein Mensch als Christ allein empfinden kann. Ohne dasselbe wirst du unglücklich sein, ein schlechtes Zeugnis für den Herrn abgeben, mit demselben genau das umgekehrte Positive. Und das wünsche ich euch allen und mir selbst von ganzem Herzen, dass es uns bewusst ist, wozu uns Gottes Wort aufruft, was wir tun können, was dich, was mich, was uns glücklich macht. Der Herr schenkt die Mittel, die Kraft und die Ausrichtung dazu. Nur müssen wir es selbst tun.